Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Barbara Becker, ich lese eine Erzählung aus meinem Buch Meine namibischen Jahre, weil du zu uns gehörst. Erfahrungen in Berichten, Erzählungen, Briefen und Gedichten. Erschienen in Norderstedt Books on Demand. Die Erzählung, die ich lese, heißt Die Höhle der Ndonga und beschreibt meine Beziehung zu den Menschen, mit denen ich 4 Jahre lang zusammengearbeitet und zusammengelebt habe. Shilongo und ich stiegen durch Dorngestrüpp auf steinigem Pfad bergan zu der Gaubhöhle. Er ging vor mir, aufrecht, gerade gewachsen, kraftvoll, ein ruhiger Körper. Wir arbeiteten seit einem Jahr einvernehmlich zusammen. Wir ergänzten uns, prüften unsere Papiere wechselseitig, korrigierten und lobten einander. Ich kannte seine schmale Stirn, den feinen Nasenrücken mit den weiten Nasenflügeln und seine schmalen Hände, aber ihn kannte ich nicht. Verschlossen blieben mir seine ebenmäßigen Gesichtszüge, unbeweglich saß er im Büro mir gegenüber. Seine Haut glatt wie poliertes Holz, Schutz gegen Vereinnahmung. Er hörte mir zu, beobachtete mich, erkannte meine Ängste und unausgesprochenen Wünsche. War er in meiner Nähe, fühlte ich mich sicher in dem fremden Land. Umgekehrt kannte ich seine Befürchtungen und Ziele nicht. Nichts las ich in seinen Augen, verborgen war mir der Grund auf und aus dem er so ruhig lebte. Ich wäre gern eingedrungen zu seinen Innenbildern und schämte mich dieser Neugier ohne Zuneigung. In der Hoffnung, er würde sich auch ein wenig öffnen, hatte ich von meiner Familie gesprochen, er hatte geschwiegen. Ich hatte ihn zu mir eingeladen, eine Gegeneinladung war nicht erfolgt. Von der Bedeutung seiner Familie, von den Traditionen der Ndonga, von den Befreiungskriegen, die er als Kind mit und durchgemacht hatte, wusste ich nichts. Die Ndonga sind wenig zugängliche Leute, bisweilen abweisend, so wie ihr Land mit den Dornakazien, der weglosen Steppe und den heißen Winden. In der letzten Woche hatte Shilongo vorgeschlagen, mir die Gaubhöhle zu zeigen. Schwer zu erreichen sei sie, so 3 bis 4 Stunden Fußmarsch bergan. Ich freute mich und war gespannt. Wegen der Hitze brachen wir früh auf. Shilongo beobachtete alles, die Menschen auf den Hirsefeldern, die Ziegen, mich. Hier war er aufgewachsen, war mit jedem Baum, jedem Felsbrocken vertraut. Die Senken und Bergrücken benannte er, die Wildspuren las er und führte mich einen Wildwechsel entlang. Aus einem Dornenbusch pflückte er ein Kraut heraus, es roch frisch und fremd. Diese Gegend war Shilongos Zuhause, das Gebirge seiner Aura, Teil seines Seins. In der Gaubhöhle hatte er mit seinen Geschwistern gespielt, sein Großvater hatte ihnen im Höhlendom von den Urgroßeltern, den Vorfahren und Ahnen gesprochen und die Geschichten von der Größe und den Geheimnissen der Ndonga an sie, die Enkel, feierlich weitergegeben und er hatte ihnen eingeschärft, dass Geheimnisse geheim sind. Später, während der Apartheid, hatte die Höhle Verfolgten als Versteck gedient. Auch als Versammlungsraum und Waffenlager war sie genutzt worden. Shilongo erinnerte sich mit Schrecken daran, wie zum ersten Mal weiße Menschen den Zugang zu dem Berg erzwangen. Ich folgte ihm über Hänge, die 4 Stunden kein Ende nahmen, an Gesteinsnasen und Felskuppen vorüber, deren Namen ich nicht nachsprechen konnte. Wir liefen durch lichten Baumbestand, ich wurde durstig, erwartete, solange ich trank. Wortlos ging er weiter mit federnden Schritten, schwingenden Armen, weich in den Hüften, bis er endlich irgendwo an dichtem Gestrüpp vor einer Felswand anhielt, sehr gerade dastand, fest auf felsigem Grund, das Blick ins offene Land. Mit einer Handbewegung hieß er mich ruhig bleiben, er schaute lange. Dann wies er unbestimmt über die gleichförmige Gegend und sagte leise wie zu sich selbst, Ndongaland. Ich sah nur Hügelbüsche, glatten Fels. In der Felswand über uns ein senkrechter Riss. Die wilden Dornen wehrten sich gegen meinen Zutritt, kratzten mich heftig, zausten mir das Haar, hielten mein Bein fest. Shilongo umging das Gestrüpp seitlich, strich sanft über das borstige Gezweig, griff unter den haarigen Busch, hob ihn an, zog ihn auseinander, bis er seinen Widerstand aufgab und wir hindurchkamen. Er stieg auf einen Felsvorsprung, schmiegte sich an den glatten Stein, erreichte den Spalt, schob sich hinein und kam zurück, mir zu helfen. Ich rutschte auf Knien, er hiefte mich hoch, zog mich nach oben vor die Felsöffnung. Ich schöpfte Atem, zwängte mich seitlich mit der Schulter voran in den Felsgang, drang ins Unbekannte, kam in eine dumpfe, feuchte Dunkelheit, die mir sekundenlang die Sinne nahm. Ich rang nach Luft, Schwüle bewegte sich um mich, strich mir leicht über die Stirn und die Augen, war an Wangen und Hals zu spüren, über mein Haar ein kaum wahrnehmbares Rauschen, Huschen, Flattern wehte endlich meine Befangenheit fort, befreite die Sinne, so dass ich den beißenden Geruch wahrnahm von frischem Kot, abgelagert auf hart gewordenen Exkrementen, Kot hunderttausend, aber tausendfach geschichtet, zu Stein geworden in den vielen Zeitaltern der Erde seit dem Eozän vor Millionen Jahren. Shilongo zündete Kerzen an und erleuchtete den Raum, aus dem wir wie Eindringlinge Scharen von Fledermäusen und Flughunden gescheucht hatten. Es war eine Art Vorhalle, kühl, überraschend weit mit unzähligen Wölbungen, Bögen, Neben- und Seitenhöhlen, Löchern, schrundigen Wänden, glitschig feucht, je tiefer wir hineingingen. Hier roch es nicht scharf, eher faulig frisch. Feuchtigkeit fühlbar an den Wänden und unter den Sohlen. Dann ein dunkler See, groß. Wir kauerten nieder, blickten ins spiegelnde Schwarz, tauchten die Hände ein, da blitzte was auf, flitzte herum, zuckte, blinkte hell hier entlang und dort weg. Bleiche, embryonenhafte Wesen, winzige Lurche, aus der Tiefe vorschnellend und in sie hinabstoßend. Über und untereinander, die Kreuz und die Quer, lichtes Gewirr, Sekundenblitze, silbrige Kommas, erneutes Aufwühlen, Rucken, Schwinden und Leuchten, ungeordnet, andauernd und lautlos, endlose Lust auf der Suche nach Nahrung, Paarung, Wachstum und Wandlung. Nichts war zu fassen, keines zu fangen. Ich wusch meine Hände, meine staubigen Füße und fühlte mich leben. Shilongo hatte einen weiten Gang erleuchtet, Konsolen ähnelnde Stalagmiten, gleichmäßig in langer Reihe gewachsen, wurden sakrale Kerzenhalter. An ihnen vorbei führte er mich ins Innerste, ins Heiligtum, den Ahnensaal, einen Dom von herrschaftlicher Größe und Tiefe, Ehrerbietung und Andacht fordernd. Stalagmiten vom Umfang eines 1000 Jahre alten Baobab. Stalaktiten wie die Streben von Notre Dame, eine Halle voll Macht. Wir gingen herum zwischen den Säulen im Kerzenschein, kein Ende, keine Begrenzung erkennbar. Und höher stieg der Blick, folgte gebieterischen Türmen hinauf in endlose Schwärze, schweifte über bizarre Formen, majestätische Throne, Divane und Baldachine, Stufen, Treppen, Balkone und Brüstungen, Girlanden golden schimmernd. Frei ging ich umher, heiter und leicht wurde mir, alles war geordnet und richtig an seinem Platz, seit Ewigkeiten gewachsen, für alle Zeiten ruhend, Raum und Schutz gebend, hier war gut sein. Shilongo drängte zum Aufbruch. Als wir ins Nachmittagslicht traten, spiegelten seine Augen das Land ringsum, sein Gesicht lebte. Auf dem Rückweg standen die Büsche in kräftigem Grün, die Erde wurde rostrot, die Felsen warfen scharfe Schatten, Felsvorsprünge leuchteten weiß hervor, die sinkende Sonne spielte Bernsteinfarben auf Shilongos Haut, Ruhe strömte von ihm zu mir herüber, er führte mich heim.